Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Pascal, kannst du bitte jetzt mal deine Gitarre weglegen?
Okay.
So, moin moin und herzlich willkommen zur 147. Ausgabe von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich begrüße an meiner Seite den ihr eben schon an der Gitarre virtuos zelebrieren gehört habenden Pascal.
Moin moin.
Und den etwas weniger talentierten André. Zumindest an der Gitarre.
Wow. Das ist die sympathischste Podcast-Vorstellung, die ich jemals bekommen habe. Vielen Dank, Chris. Hallo.
Videospielverfilmungen gibt es ja eigentlich ziemlich viele. Wir haben auch schon über ein paar geredet und werden in Zukunft auch noch über ein paar reden. Aber Filme über Videospiele, die gibt es tatsächlich eher selten. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den, ich glaube 90er Jahre müsste es gewesen sein, Brainscan erinnern könnt mit jetzt muss ich gerade überlegen, Terminator, helft mal kurz, Schauspieler, der etwas aufgedunsen ist. American History X.
Genau der. Edward Furlong.
Ja, Edward Furlong, genau. Der hatte ja damals die Hauptrolle drin, das war ja ein ganz cooler Film, ist ja auch zum Kultfilm geworden. Und dann gibt es natürlich noch Jumanji, das Original mit Robin Williams, oder eben die etwas neueren Neuauflagen mit The Rock, die ja im Mainstream sehr beliebt sind. Das wären jetzt so ein paar Beispiele, aber wie verhält es sich, wenn wir das Ganze mit einem Slasher kombinieren, der dann auch noch von Walt Disney produziert wurde? Wir werden es heute erfahren, denn wie ihr vielleicht schon am Pascals Intro erfahren habt, reden wir heute über den Film Stay Alive aus dem Jahre 2006. Und bevor wir loslegen, hören wir doch einmal kurz in den Trailer rein.
Play this new game, man.
Yeah?
Seriously, it's creepy. Oh.
Hello?
Stay Alive. Never heard of it.
Yeah, this could be nice.
Sweet Sebastian Bach, I want to play.
Miller, you signed in yet?
I'm here.
All right, let's boot it up.
The name of this game is Stay Alive. We don't know much else other than we're not supposed to have it.
Whoa.
Did you guys feel that?
Hell yeah.
Oh, what's that? What's that?
Man, she got me. Some woman, man.
Hey, somebody out there?
Miller, who are you talking to, man?
He played the game too long. You know, you start seeing stuff. Hello?
Miller died the same way he died in the game. This can't just be a coincidence.
I think you're right.
Serious, man? Listen to yourself. Don't you get it? If you die in the game, you die for real. Anybody out there? Hey.
Oh, jeez.
The game's become a reality.
Oh Stay Alive hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von sagenhaften 2,2 von 5, auf der IMDb 5,1 von 10. Ist freigegeben ab 16 Jahren. Wenn ihr den Film kaufen wollt, solltet ihr zu der ganz normal in Deutschland erhältlichen Unrated Director's Cut DVD greifen, die man für beim großen Versand, Online-Versandhändler für 9 Euro kaufen kann. Es sind noch 14 auf Lager. In einer Woche gucke ich da wieder rein und ich hoffe, dass dann keine mehr auf Lager ist, damit ihr auch alle eure Hausaufgaben hier erfüllt. Aber André, warum sollte man jetzt unbedingt zu dieser Version greifen und nicht zu der Version, die man digital streamen kann?
Weil die unvollständig ist, denn in Deutschland gibt's mal wieder ja ein großes Schnittmassaker, was bei dem Film noch interessanter ist als bei vielen anderen, denn es wurde nicht einfach nur Gewalt gekürzt, sondern mehr oder weniger ist ein halber neuer Film daraus entstanden, wenn man das sich mal im Detail wirklich anguckt. Ja, wie du gerade sagst, man kann ihn streamen, gibt's nämlich in Deutschland auch in bei Netflix und beim Amazon Prime Channel House of Horror, aber beide enthalten eben nur die geschnittene deutsche Kinofassung. Witzigerweise lief der Film aber nie im Kino. Denn es war mal geplant, 2006, dass der Film in Deutschland auch erscheint, auf der großen Leinwand. Und er wurde dann kurzfristig gestrichen. Man hat ihn aber eben trotzdem vorher einmal komplett umgeschnitten für das deutsche Kino und ihm 15 Minuten Film erleichtert. Und wie gesagt, nicht nur, dass eben Szenen fehlen, was vor allem auch eben Gewalt beinhaltet, wie es so üblich ist beim deutschen Schnitt. Aber es wurde einfach auch sehr viel verändert und weggelassen und hinzugefügt. Also, um es mal kurz zusammenzufassen, mal kurz von den Kollegen von Schnittberichte mal kurz zusammengefasst, die jetzt wieder schön aufbereitet haben. Nur mal kurz so allgemein fehlt und so weiter. Also es gibt zwei komplett neue Handlungsszenen in der Unrated, 7 erweiterte Handlungsszenen und Einstellungen, 2 erweiterte Actionsequenzen, 11 alternative Szenen, also umgeschnittene Szenen, eine Tonänderung und 12 fehlende Szenen in der Unrated-Fassung, die dann aber wiederum in der Kinofassung verfügbar sind. Also wirklich völliges Schnittdesaster. Aber Fakt ist halt, die Unrated, die auf der deutschen DVD von Concord drauf ist, ist eben die längste Fassung weltweit, die es gibt. Und da ist eben alles zu sehen, was sich der Regisseur dann auch so vorgestellt hat. Also deswegen, die deutschen Streaming-Portale liefern hier nur eine sehr verstümmelte Fassung.
Wobei man da ja schon fast ein bisschen entschuldigen muss, diese tatsächliche Kürzung kam tatsächlich von Walt Disney, die den Film unbedingt in dieser PG-13-Fassung in die US-Kinos bringen wollten und der deutsche Verleih wollte dann auch diese Kinofassung ins Kino bringen. Also da, um es mal ein bisschen, ausnahmsweise ist mal nicht die FSK oder sonstiges schuld.
Okay, oder dann so rum, dann genau, war es direkt bei Verleih so gesehen.
Und man muss es dann zugute halten, dass sie dann auf DVD wenigstens direkt die quasi die unsere Unrated ist quasi die R-Rated-Version, die nicht im Kino lief in den USA sozusagen.
Genau.
Aber das macht es einfach nur noch die Verwirrung nur noch kompletter. Nichtsdestotrotz, in den USA lief der Film tatsächlich im Kino und hat dort immerhin beim Budget von 7 Millionen 27 Millionen eingespielt, was tatsächlich ein ganz gutes Ergebnis ist. Der kam im März 2006 ins Kino, ist auf Platz 4 dort eingestiegen, hatte auch zugegebenermaßen relativ gute Konkurrenz mit Filmen wie Inside Man oder V wie Vendetta und dem Hills of Ice Remake. Aber man muss auch dazu sagen, dass der Film wir klingen noch gerade so ein bisschen euphorisch vielleicht, aber wenn man erfährt, dass bei diesem Film William Brent Bell Regie geführt hat, der unter anderem The Boy 1 gedreht hat und The Boy 2 verzapft hat, ebenso wie den Vatikan-Exorzismus-Wackelfilm The Devil Inside, bis heute einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Und diesen Werwolf-Film, der war noch grenzwertig okay, diesen Wear. Der hat ja
den
auch
so mochte ich ja sehr gerne.
Der hat ja auch so ein bisschen Found-Footage-Elemente, ne?
Ja, absolut, ja. Aber ja, den mochte ich sehr. Der hatte eine sehr interessante nochmal Herangehensweise ans Werwolf-Thema. Den fand ich gut tatsächlich. Da war ich so überrascht, dass er von dem ist. Nachdem ich jetzt der live gesehen hatte, dachte ich so, oh.
Das stimmt.
Weil ganz anderes Handwerk einfach. Aber das werden wir am Ende sicher nochmal eruieren.
Definitiv. Die Besetzung ist ganz interessant von dem Film. Ist quasi ein Best-of US-Serien Cast sozusagen. Irgendwie, wir haben hier aus allen möglichen erfolgreichen Teenie-Serien aus den 2000ern, haben wir Leute in der Besetzung. Wir haben hier Samir Armstrong aus OC California, Frankie Muniz, den kennt man ja aus Malcolm in the Middle oder den Cody Banks Film, Mento sag ich schon, heute ist ja ein bisschen Sprachkasper hier drin, ne? Aber ihr kennt das ja. Milo Ventimiglia, den ihr aus Gilmore Girls kennt oder aus This Is Us. Rocky Balboa hat er mitgespielt, aber auch Genre-Erfahrung, Pathology und Kiss of the Damned. Dann haben wir Sophia Bush aus dem Hitcher-Remake oder auch aus der Serie One Tree Hill. Und Alice Creek, die hatten wir hier schon mal im Silent Hill Podcast, die tatsächlich, glaube ich, nee, sie ist auch in der Kinofassung zu sehen, ne? Sie ist noch zu sehen, glaube ich, oder?
Nee, sie auch ist nicht. Sie ist nur in der Unrated tatsächlich.
Seht ihr? Also ein weiterer Grund, zu Unrated zu greifen, dann habt ihr wenigstens auch noch eine gute Schauspielerin im Cast. Pascal, du hast den Film auch schon mal vorher gesehen, ne? Aber du konntest dich nicht mehr so genau dran erinnern, als ich den Film vorgeschlagen habe, richtig?
Ganz genau. Ich habe mich tatsächlich dann direkt am Anfang, als ich jetzt den Film angefangen habe, dran erinnert, weil es gibt halt diese eine Szene, zu der kommen wir ja auch gleich, die ist auch super trivial. Es gibt halt am Anfang immer so eine komische Sexszene, wo halt auch dann der männliche Part so eine lustige Schweinemaske aufhat. Die ist halt irgendwie schräg. Und ich weiß halt noch, dass ich den Film, das muss irgendwann auch, also es war glaube ich nicht 2006, aber es wird so dieser Ära wieder 2008 bis 10 gewesen sein, wo ich den Film dann mal gesehen habe. Und diese Szene ist mir halt absolut im Kopf geblieben. Ich vermute auch, ich gehe mal stark davon aus, dass ich damals halt auch die Kinofassung gesehen habe. Davon ab habe ich aber tatsächlich dann noch wenig Erinnerungen an den Film gehabt, außer dass ich mich dann auch wieder daran erinnert habe, dass halt Frankie Muniz hier mitspielt, den ich natürlich damals auch noch so zur Hochzeit von Malcolm mittendrin halt sehr gefeiert habe. Das habe ich mich dann auch wieder erinnert. Aber jetzt, ich habe tatsächlich nicht mehr so richtig im Kopf, wie meine Meinung damals zu dem Film war. Aber es war witzig zu erkennen, dass ich den schon mal gesehen habe.
André, du hast den Film ja noch nicht gesehen, aber bei dir im Haushalt gibt's eine Person, die den Film ziemlich abgefeiert hat damals.
Ja, genau, meine Katze. Nein, meine Frau hat den Film witzigerweise als Teenie beziehungsweise in ihrer Ausbildung, das war so ja mit 17, 18, also gerade als er rauskam, sehr abgefeiert. Da war der Renner im Schwesternwohnheim, die ist ja ausgebildete Krankenpflegerin. Und da haben sie den immer jeden Abend quasi geguckt über Monate lang. Also war der absolute Renner da. Deswegen, ich war sehr überrascht, als ich meinte, ich muss den gucken. Und sie direkt so, oh mein Gott, den habe ich schon ewig nicht gesehen. Das war mein Lieblingsfilm früher. Ich so, okay.
Und da warst du bestimmt motiviert, ne?
Da war ich erst noch motiviert oder zumindest, interessiert. Und naja, jedenfalls, ich kann schon mal vorwegnehmen, als er vorbei war, hat meine Frau dann auch gesagt, das fand mir mal gut. Also ja, vielleicht noch als Guilty Pleasure gerade so, aber da hat sie auch gesagt, ne, dass natürlich die Jahre da an dem Film sehr genagt haben und natürlich auch die Geschmäcker oder der Geschmack sich ja auch verändert. Aber ja, kommt als Teenie, glaube ich, insgesamt auch besser dann doch an als dann im gehobenen Alter, sage ich mal.
Ich hatte ja noch gestern bei uns auf dem Twitter-Feed das Menü der DVD gepostet. Das ist Wahnsinn. Sagt eigentlich schon viel dazu aus. Aber da fällt mir noch dazu ein, wenn ihr euch die DVD bestellt, seid trotzdem gewarnt, die ist jetzt von der Bildqualität her tatsächlich sehr, sehr schon unterdurchschnittlich. Sie ist sehr verwaschen, muss man sagen. Manche Szenen sind teilweise so verwaschen und unscharf, dass man teilweise nichts erkennt. Also die ist wirklich nicht besonders gut. Aber na okay, für den Preis und wenn man sich den Film antun will, kann man das dann auch nochmal machen. Pascal, Stay Alive, worum geht's?
Loomis Crowley ist ein leidenschaftlicher Videospieler und Beta-Tester. Letzteres bedeutet, dass er unfertige Videospiele für Spieleentwickler auf Herz und Nieren prüft, bevor sie in den Handel kommen. Unmittelbar nachdem er zusammen mit seinen Mitbewohnern ein neues und mysteriöses Spiel namens Stay Alive getestet hat, stirbt die komplette WG auf grausame Art und zudem noch auf die gleiche Weise wie zuvor im Videospiel. Hutch O'Neill, ein guter Freund von Loomis, bekommt das Spiel nach der Beerdigung in die Hände und muss sich nun mit einer Gruppe alter und neuer Freunde daran machen, dem Geheimnis dieses gruseligen Underground Games auf die Schliche zu kommen.
Ich mag's, dass die ganze WG stirbt. Also WG klingt so niedlich, weil sie in so einer riesengroßen Villa wohnen, gefühlt irgendwie.
Ja.
Ja, genau, steigen wir ein. Du hast es schon perfekt gesagt. Also das Opening des Films, das geht ja quasi schon in die Videospielsequenz sozusagen rein. Auch direkt mit einer Hommage an die Villa aus House of the Dead. Und wir beobachten dann sozusagen Milo Ventimiglias Videospiel-alter Ego, wie es sich durch so eine finstere Villa bewegt. Alles sehr gruselig natürlich. Und da stellt sich schon die Frage, und das ist ja wie so häufig gerade auch, ich meine, wir sind ja nun alle drei auch affin für Videospiele und da fallen so eine Sache natürlich auch sofort auf, dass, André, wir hier dauernd die Perspektive wechseln zwischen First- und Third-Person-Perspektive, was heute vielleicht, kann man das natürlich machen. Ich glaube, damals hat es noch kein Spiel gehabt, dass man das auf Knopfdruck so ändern konnte. Aber das hat dann schon, da weiß man eigentlich schon wieder direkt Bescheid, okay, die Leute haben sich nicht ausführlich mit dem Thema Videospiele beschäftigt.
Ja, das fällt hier relativ früh im Film auf, dass man sagen kann, dass man einschätzen kann, wie die Erfahrung mit Videospielen der Filmemacher hier war. Wahrscheinlich gering. Also das Thema Videospiele einfach nur ja als Topic genommen, aber sich wirklich damit nicht auseinandergesetzt oder eben niemanden am Set oder am Skript gehabt, der da wirklich in der Materie steckt. Solche Ungereimtheiten eben wie mit der Perspektive. Wie gesagt, natürlich gibt's die Option, dass man das switchen kann, aber der Film geht damit sehr willkürlich um. Also sowieso generell die Darstellung des Spiels, wie man es spielt, ändert sich eigentlich fast in jeder Szene mal hier und da. Das heißt, es gibt überhaupt keine richtige Kontinuität. Es ist jetzt ein First-Person-Shooter, es ist eher so ein Hack'n'Slay, es ist ein Adventure. Also die Art, wie man es spielt, wechselt wie der Film es eben gerade braucht. Das heißt, also man hat sich hier wirklich nie kein Konzept, richtig ein Videospielkonzept überlegt, wie das auch zu funktionieren hat, sondern hat es immer so dargestellt, wie es gerade die Szene verlangt. Manchmal sieht man auch wirklich einfach nur irgendwelche selbst ablaufenden Zwischensequenzen quasi, die aber ja quasi gespielt werden von den Charakteren. Das ist halt einfach alles Humbug. Also die Affinität oder die Hingabe so zum Videospielthema, die war hier, glaube ich, seitens Filmcrew definitiv nicht vorhanden.
Ich hatte tatsächlich gelesen bzw. in der Review gesehen, dass die wohl einen Consultant hatten, der sich wohl irgendwie damit auskennt, aber auch tatsächlich halt die Filmemacher selber dann auf dem Commentary-Track halt auch gesagt haben, dass sie da dann halt, sag ich mal, verhältnismäßig ignorant einfach damit umgegangen sind, wenn es jetzt um solche Themen geht wie, ja gut, das ist jetzt aber eigentlich nicht wie in einem Videospiel, einfach nur, um des Films willen. Ich finde halt auch, wie du sagst, also selbst wenn die da mal versucht haben, irgendwo sich professionelle Hilfe zu holen, viel davon erkennen tut man nicht. Nee. Dieses Konzept des Spiels, ich habe es auch bis zum Ende nicht verstanden. Also ich raff gar nicht, was das für ein Spiel ist. Irgendwie ist es Couch-Koop, aber irgendwie auch nicht. Und es ist alles strange.
Also professionelle Hilfe sollten sich die Macher auf jeden Fall mal holen, nicht nur für das Spiel. aber ich stelle mir jetzt gerade auch so vor, wenn da so ein Consultant halt ist, wirklich, ne, keine Ahnung, vielleicht ein Game Designer oder irgendwie halt aus der Szene, aus der Videospielszene. Ja. Und er sagt denen halt, dass hier so und so müsste das sein. Und ne, so funktioniert das Spiel nicht. Und so, das merken die Leute. Und die Filmcrew so, ach, halt doch's Maul.
Ja, so stellst also, du auch tatsächlich
vor. Ich glaube, das war sehr frustrierend, der Job da am Set, ja.
Ja, das ist bestimmt so, wie halt auch Videospielentwickler das dann immer machen, wenn die irgendwie behaupten, ja, wir haben hier mit einem echten Arzt zusammengearbeitet oder irgendwie sowas für unser Spiel und dann haben sie mal irgendwo angerufen und kurz gefragt. So,
ja, wahrscheinlich. Human Centipede.
Ja, stimmt. Ich glaube, da hatte ich das Thema auch schon.
Ja. Jedenfalls unsere Hauptfigur, Hauptfigur ist sie ja nicht, wie wir gleich feststellen werden, aber unsere Figur hier, Loomis Crowley, dessen Name wohl offensichtlich von Dr. Loomis abgeleitet ist und von dem wohl bekanntesten Okkultisten der Welt, von Aleister Crowley, der stirbt jedenfalls im Videospiel, der wird quasi aufgehängt dort in dieser großen Villa. Und plötzlich ist es auch in der Realität gruselig oder zunächst vielleicht eher versaut. Pascal hat es eben schon erwähnt, da gibt es eine Sexszene, die natürlich in der Unrated-Version noch ein bisschen ausführlicher ist. So eine Szene, die gibt es tatsächlich auch in mehreren Filmen, wo einfach so ein Typ in so eine Situation reinplatzt und die Leute sich natürlich erstmal unterhalten. Also sie treiben es natürlich weiter, aber die zwei Männer unterhalten sich dann einfach mal so nebenbei. Und der eine Typ trägt dann auch noch eine Schweinemaske. Okay, aber es sind zumindest nicht die mysteriösesten Dinge, die in dem Haus passieren, denn plötzlich findet Loomis quasi seine eben noch am Treiben befindlichen Freunde aufgeknöpft in ihrem WG-Zimmer wieder. Und er selbst stirbt dann auch, indem er so aufgehängt wird, wie er es auch im Spiel wurde. Und da hat sich für mich doch eindeutig der Vergleich aufgestellt zum J-Horror, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben ja The Ring gehabt mit der Videokassette, wir haben diverse komische Gegenstände gehabt, aus denen sich irgendwie der Horror entwickeln konnte, vor allem eben in diesen japanischen Horrorfilm. Und ein Videospiel hat da eben noch gefehlt und diesen Schritt legt dann quasi Stay Alive ein. Also ich fand generell auch, wie der Film so ein bisschen aufgebaut war, wie versucht wird, das Mysterium so ein bisschen zu lösen, ist in der Qualität natürlich nicht im Ansatz dort, wo der J-Horror oder die großen Filme des J-Horrors verankert sind. Aber zumindest hat man das doch hier ganz klar als Vorbild genommen. Oder was sagst du dazu, André?
Ja, ich muss halt direkt an, also der Film quasi, der Film verrät es natürlich in dem Sinne noch nicht, die Charaktere, die wir jetzt dann gleich kennenlernen als Hauptprotagonisten, wissen es noch nicht, aber der Zuschauer kann sich ja eigentlich jetzt schon im Vorspann quasi hier schon zusammenreiben, wo die Reise hingeht, ne? Also jemand spielt ein Spiel, stirbt im Spiel und stirbt danach genau auf die gleiche Weise wie im Spiel, von daher, ich musste direkt natürlich an das ist ja quasi The Ring, das The Ring Video als Videospiel quasi, ne? Du spielst das Spiel und bist verdammt und wirst auf dieselbe Weise umgebracht, wie du im Spiel eben dein Leben lässt. Von daher, ja, also die Grundprämisse, die Idee dahinter, absolut Jay-tauglich. Wie du gerade sagst, verfluchtes Videospiel, wir sind verfluchter Gegenstand, der dir ein Todesurteil gibt, sobald du mit ihm in Kontakt kommst. Und so ist es ja hier in Stay Alive eben auch mit einem Game.
Ja, dann gehen wir quasi in die Haupthandlung über und lernen dort Hutch kennen, der zur Beerdigung von Loomis fährt und er war scheinbar einer seiner besten Freunde und dort auf dem Friedhof lernen wir auch Abigail kennen, die dort, das ist übrigens eine kleine Anspielung, da irgendwie, warum auch immer, irgendwie so morbide Fotos macht von den Trauergästen, was wohl auch eine Anspielung ist an das japanische erfolgreiche Videospielreihe Project Zero, weil die Kamera, mit der Abigail dort fotografiert, auch die Kamera aus dem Spiel ist. Ich hatte davon tatsächlich nur mal die Version auf der Nintendo Wii U gespielt. Das ist ein ganz cooles Spiel tatsächlich. Und dann lernen wir noch alle anderen Figuren kennen im Internetcafé. Im Internetcafé lernen wir dann auch Oktober kennen, von Sophia Busch gespielt. Und ist euch eigentlich aufgefallen, dass alle Frauen in dem Film Hutch immer mit Süßer anreden? Sowohl seine Arbeitskollegin dort in seinem Büro.
Ja, ja, stimmt.
Als auch hier Oktober, die ihn die ganze Zeit immer Sweetie und Honey und so. Fand ich auch ein bisschen.
Ja, er ist halt ein handsome Boy.
Ja, aber so wirkt er eigentlich gar nicht. Also er wirkt ja wie so ein schüchterner Dude, aber nicht so wie so ein, der die ganze Zeit mit Süßer kommentiert wird.
Er ist ja auch so, wie ich es jetzt verstehe, mit Oktober zusammen. Aber das schafft man auch nicht so wirklich.
Ja, nee, nicht so ganz. Weil irgendwie auch, weil eigentlich wirkt es so, als würde sich eine Liebesgeschichte zwischen ihm und Abigail von der ersten Sekunde an anbahnen und irgendwie so, ja, es war irgendwie weird. Aber nicht ganz so weird wie die anderen Figuren, die noch dazu kommen. Zum Beispiel der Film-Nerd, also nicht Film-Nerd, sondern der Nerd im Film Phineas, der mir auch ganz schön auf den Zeiger ging. Genauso wie Swink, der dann später noch dazu kommt. Auf jeden Fall hat Hutch die ganzen Sachen, warum auch immer, von seinem besten Freund geerbt. Und da ist natürlich auch das Spiel bei gewesen. Stay Alive, weil bei dem Loomis ja Beta-Tester war. Das macht alles reichlich wenig Sinn, das Ganze, wie wir auch gleich
noch. Ja, auch wie die da alle diesem, wie du gerade sagst, Internetcafé hocken und einfach alle sind am Zocken, wie so eine LAN-Party. Ja. Als ob die im Internetcafé das Beste zu tun hätten, alle, um als zu zocken. Das ist auch so lustig einfach.
Ja, und es ist auch diese ganzen, also vielleicht können wir da auch schon mal eingehen, die Dialoge sind halt eine absolute Frechheit in dem Film. Absolut zum Fremdschämen lädt das Ganze ein und auch immer diese ganzen Sachen, diese Zitate, ich habe nur ein paar immer so rausgeschrieben, wie sie, Loomis war ein echter Gamer und diese ganzen, so das ist wirklich alles so unauthentisch, das Ganze. Das wird halt später nur noch dadurch überboten, dass hier Hutch-Chef, der mit den Kids nachher zockt, irgendwann, der braucht ja nicht mal eine Disc, um das Spiel zu spielen. Also so geheim kann dieser Beta-Tester nicht gewesen sein.
Ja, das stimmt.
War wahrscheinlich schon irgendwo im Internet.
Haben wir ja schon gesagt, mit den Game-Continuities, das ist natürlich eh so ein Problem. Aber ja, ich gebe dir recht, mir war auch recht schnell, bereits jetzt nach der Internet-Café-Szene oder während dieser Internet-Café-Szene, gingen mir die, war mir schon klar, dass die Charaktere nicht meine Lieblinge werden, weil die wirklich allesamt eigentlich relativ nervig sind. Und wie du gerade sagst, das Sprachniveau ist halt einfach auch super drunter so. Es ist halt wirklich typischer Teenie-Slang, es werden ganze Zeit dumme Jokes unter der Gürtellinie gemacht, es wird gekifft, es ist halt einfach super plump. Es ist richtig.
Ja, und unsympathisch plump, auch alle.
Unsympathisch und wie du sagst, und auch einfach nicht, es klingt nicht real. Es klingt nicht so, wie sich also Teenies unterhalten, das ist aber eh so generell so ein Teenie-Horror-Ding, aber dann auch noch Verbindung mit diesem Gaming schon dreimal nicht. Also es ist halt doppelt schlimm in dem Sinne.
Ja, es ist ganz, ich find's auch ganz, ganz unangenehm, wie man halt hier offensichtlich versucht hat, Gaming krampfhaft auf diese Cringe-Art cool zu machen, halt, ne? So, du hast irgendwie dieses coole Internetcafé in New Orleans, was halt irgendwie auch überhaupt nicht realistisch wirkt.
Das war übrigens die letzte Produktion, die vor Hurricane Katrina gedreht wurde.
Ja.
In New Orleans.
Ja.
Ich will jetzt keinen Zusammenhang aufstellen, aber.
Nee.
danke, Stay Alive.
Ja, danke. Aber das passt halt schon nicht, dann dieses, man freut sich ja eigentlich immer über irgendwie ein Setting, was mit Videospielen zu tun hat, wo du dann halt irgendwie auch schon mal, sag ich mal, zumindest einen genderdiversen Cast hast, aber das wirkt halt hier so von vornherein so durchgekrampft und so reingedrückt und alles so affig, und auch dieser Dialog, den Hutch dann noch mit seinem Boss in der Firma hat, der auch halt so dieses ganz unangenehme Gequassel da über Silent Hill 4.
Hyperblaster.
Was halt so falsch klingt, so
unterhält. Es ist ja auch falsch. Halt, also es klingt nicht nur falsch, es ist ja inhaltlich sogar komplett falsch.
Ja, ja, klar. Aber darüber könnte ich ja hinwegsehen. Aber es klingt halt nicht so, wie sich jemals zwei Menschen über Videospiele unterhalten haben, weißt du? So, das ist halt affig, so.
Ja, wie er unbedingt zeigen will, dass es halt dann da, weil in der Firma halt, dass es halt nur um Videospiele geht. Der Chef der Firma kommt rein sofort so, ey, hast du noch einen Tipp für mich? Hast du meine Nachricht gelesen? So, ich brauche dringend einen Tipp für Silent Hill 4, so. In der direkt so aus dem FF so, naja, klar, man hat ja geschrieben, Hyperblaster hier, dies, das, weißt du. Also es ist so, es ist halt,
wie du sagst, das ist wieder dieses typische, wir haben einen Film über Videospiele, natürlich reden die Figuren die ganze Zeit nur über Videospiele, natürlich. Egal, alle random Figuren, selbst eben der Chef von der Hauptfigur redet natürlich nur über Videospiele. Das ist halt immer so unsinnig so.
Ich meine, dass sie halt überhaupt auch teilweise ein paar Nischentitel nennen, ist ja nett, ne? Also es ist halt nicht nur irgendwie um Mario geht und also ist ja okay. Mhm. Also zumindest da hat der Consultant vielleicht so ein, zwei Tipps gegeben, was sie nennen können, damit auch so ein paar Fans von nicht dem kompletten Mainstream mal kurz sagen, cool, das kenne ich. Aber ja, wie gesagt, hier best Beispiel halt mit dem Hyperblaster. Also der Hyperblaster, kurz für alle Nichtwissenden, ist eine Waffe aus dem allerersten Silent Hill, die man als Bonuswaffe bekommt, wenn man ein spezielles Bonusende freischaltet, was man nur durch eine bestimmte Handlungsakt quasi bekommt, und dann kriegt man diese Waffe. Also auch, die ist nicht mal im Hauptspiel zu finden, und dann noch nicht mal eben in Teil 4, sondern nur in Teil 1 und als Easter Egg in Teil 8. Also, oder 7, was ist Downpour, 8 oder 7? Egal, auf jeden Fall in 6. Downpour. 6?
7.
7 meine ich, ne? Ich meine 7.
Nee, warte mal, egal. 4 ist The Room, 5 ist Homecoming, 6 ist Downpour.
Ja, okay, dann ist es 6. Auf jeden Fall nur als Easter Egg in Downpour und eben als echte Waffe im ersten Teil. Und ja, sie packen es halt hier im Dialog einfach mal in den vierten, was halt nicht stimmt. So ist klar,
falls Sina zuhört, keine Garantie für.
Genau, hört doch mal unseren Silent Hill Podcast, dann hört ihr wahrscheinlich posthum, dass Sina schon mal gemeckert hat wahrscheinlich. Nee, aber das sind also Sachen so, ja, dann wollen sie schon was einbauen, wo sie denken, guck mal, wenn wir das jetzt machen, dann werden irgendwie halt ein paar Hardcore-Nerds-Fans sagen so, guck mal hier, das haben wir eingebaut, aber dann ist es halt falsch. Und dann denke ich mir halt so, okay, das ist dann lächerlich, dann lasst es halt raus. Also wenn ihr euch da nicht sicher seid, dass ihr zumindest den Fanservice dann schon liefern könnt, den ihr da unbedingt reinklatschen wollt, so nichtig er dann auch ist überhaupt für die ganze Szene, dann checkt darauf wenigstens, dass es auch stimmt, weil dann könnt ihr es uns auch lassen.
Da habe ich mich dann auch gefragt, ob sich Konami vielleicht eingekauft hat in den Film, weil es gibt ja später noch mal eine Szene, die sehr Konami-lastig ist, aber dann dachte ich mir auch so, okay, aber warum sollten die so einen Quatsch da drin stehen lassen im Film? Oder die wussten es halt nicht, dass daraus so ein Quatsch gemacht wird.
Ja, das ist das Gleiche, was ich gefragt habe. Ich greife jetzt auch schon wieder vor, aber es ist egal, das sind ja nur so kleine Facts. Ich wette, der Film war auch hundertprozentig von Alienware mitgesponsert. Weil die ganze Zeit auf dem Alienware-Laptop halt zocken, der nachher sogar das Item ist, um den Film zu beenden. Also auch da, ne, so, hey, Alienware, wir machen einen richtig schlechten Horrorfilm mit Games, habt ihr Bock? Ja, klar. Also sind halt so Sachen, ne? Also ich meine, Alienware hat natürlich jetzt mit den Spielen nichts zu tun, aber da merkst du schon. Ich denke schon, dass die da so ein, zwei Companies angefragt haben aus der Games-Branche, um ob die da vielleicht irgendwie ein bisschen was beisteuern.
Klar.
Aber ob jetzt da Konami jetzt irgendwie gesagt hat, okay, wir geben euch irgendwie, keine Ahnung, 50.000 Euro dafür, dass ihr da Silent Hill 4 nennt, glaube ich jetzt nicht. Aber ja, es wirkt schon alles sehr, sehr weird auf jeden Fall.
Vor allem ist es sehr weird, dass die Kids, also sind ja auch keine Kids, das sind ja auch schon Twents, also über 20-Jährige, dass sie abends natürlich in Gedenken an Loomis Tod abends natürlich Stay Alive zusammen zocken wollen, wie man das eben so macht. Und da ist dann eben auch der Tech-Geek Swing dabei, der war ja noch okay, das war ja Frankie Muniz, ne? Der war auch weird, aber am schlimmsten war halt diese Phineas, weil auch die ganze Zeit so eine, also jetzt kein Shaming oder so, aber guckt euch Phineas an, das ist halt eben nicht der Typ, der eigentlich so redet. Und den haben sie wohl irgendwie einen Charakter gegeben, der nicht so ganz zu seinem Äußeren irgendwie passt. Also es wirkt irgendwie so völlig deplatziert. Jedenfalls spielen sie dann abends, auch Hutchs Boss ist dann, wie gesagt, dabei, wie auch immer er an dieses Spiel rankommt, weil es ja auch scheinbar nur eine einzige Disc gab und wie die jetzt da ins Büro gekommen ist und wie der das spielen kann, also das, da sind wir, glaube ich, hier alle drei völlig überfragt. Ich hatte mir noch notiert, ach genau, das sagt Oktober, genau, da ging es um die Größe des Bildschirms, glaube ich, ne, da sagt sie irgendwie, wer sagt, dass es nicht auf die Größe ankommt, hat noch nie einen echten Ego-Shooter gespielt. Okay.
Dazu habe ich einen kleinen Fun-Fact, der nochmal auch die Obskurität dieses Kino-Cuts offenbart. Und zwar ist es ja im halt den Director's Cut oder eine Unrated-Fassung, die wir gesehen haben, halt ein, ich nenne es mal jetzt in Anführungszeichen, ein lustiger Witz. Ich fand ihn auch scheiße, aber wenn sie halt dann kurz nach diesem Satz halt dann zu Hutch geht und sagt, oh, ich hätte so gern 42 Zoller, ja, ich brauche einen großen 42 Zoller. Und dann sagt Phineas, ihr Bruder, you slut, so. Und das Geile ist halt, im Kinocut sagt sie halt, haben sie halt das mit den 42 rausgeschnitten und sie sagt einfach nur, ja, wer noch, niemand hat Ahnung von Videospielen, der noch nie einen echten Ego-Shooter gespielt hat, und dann sagt Phineas, Slut. Es ist halt so komplett scheiße geworden dadurch. Also das war ja schon vorher ein Scheißwitz. Aber
da hat er sich vielleicht seine Schwester. Ja, vielleicht ist er ein richtig krasser Ego-Shooter-Fan und das wollte sie so ja nicht stehen lassen.
Es ist komplett wahnsinnig, was dann da noch.
Aber so, also, sowas liebe ich, wenn du dann im Umschnitt einfach vergisst, so Kontinuitätsfehler auszubügeln, das liebe ich.
Ja. Ja, furchtbar. Aber es wird super. Ja, noch besser, nachdem, ich weiß nicht, davor oder danach, also die erstellen sich ja alle noch so einen nicen Avatar für das Spiel, aber bevor sie das Spiel starten können, müssen sie ja noch dieses Gebet aufsagen. Und auch das ist wieder so eine Sache, die, das ist wieder Continuity Deluxe, weil sie, um das Spiel starten zu müssen dieses Gebet aufsagen. Als später dann dieser Polizist das Spiel starten will, kann er direkt loslegen. Also es ist halt auch so.
Dieses Konzept dieses Spiels ist komplett, hat sich mir nicht erschlossen und es wird auch zu keiner Sekunde versucht, das zu erklären. Es ist irgendwie ein Multiplayer-Spiel. Sie spielen es ja an vielen Geräten gleichzeitig. Sie können es lokal irgendwie zusammenspielen und sind dann aber auch trotzdem permanent in der Lage, diese gleiche Session unterwegs mit ihren Alienware-Notebooks überall weiter zu spielen.
Ja, aber so, das muss ist es ja auch scheinbar irgendwie heute online bei Xbox sein, in der Cloud, und das ist alles weird.
Wie heißt dieses Feature heute bei der Xbox, das neue?
I don't know.
Was weiß ich, so Play Anywhere oder was meinst du? Also,
ja, das hat doch irgend so einen Namen. Always Ready oder was weiß ich. Ja.
Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, wenn es das da auch schon gegeben hätte, hätte man es mal erklären können. Aber da wurde halt komplett rigoros drauf verzichtet, da irgendwie eine Logik reinzubringen. Weil, ja, was wem hätte es auch geholfen?
Ja, da ist ja nicht also viel deswegen, zu machen. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass auch die ganze Form in-game des Videospiels ist halt super weird. Also es kommen natürlich eben Geistermädchen vor, eben auch wieder diese J-Horror-Anleihen und dann gibt es ein paar Items, die sie dort sammeln und sowas. Was mich viel mehr aufregt, ist einfach, dass das Videospiel, und ich kann mich leider jetzt nicht genau, ich weiß nicht, was 2006, da hatten wir doch schon, gab's da schon die Xbox 360 oder die normale Xbox? Ich weiß es gerade nicht. Und PlayStation 2 müsste es
gewesen sein. Also 2006 kam schon die PS3, also da kam auch dann um die 360.
Ja, und dafür sieht aber das Spiel einfach unfassbar hässlich aus, was sie dort spielen. Also das muss man wirklich einfach sagen, es sieht einfach nur hässlich aus.
Das sieht aus halt wie so ein so Early Dreamcast höchstens oder so. Also wirklich so um Ende 90er sieht das aus. So ganz klobig, nur mit dicken Polygonen und so. Ist echt nicht schön, ne.
Ja. Also ich weiß noch, dieser GameStop-Angestellte in der letzten Szene packt's in eine PlayStation 2. Aber es ist trotzdem hässlich.
Ja, stimmt, korrekt. Ja, ja, genau, der packt's in eine PS2. Ja, der GameStop-Angestellte ist auch super, aber da kommen wir noch drauf.
Ja. Die Leute ballern
sich. Achso, übrigens ganz kurz, ich wollte noch sagen, nur wenn wir noch bei den Charakteren gerade sind, ich finde es auch so super stereotypisch, natürlich wieder ist der ganze Film komplett, aber ich finde es auch super stereotypisch, was das natürlich, so auch hier wieder natürlich no shame, es ist einfach nur, was der Film macht. Die blonde Abigail, die da als Neue reinkommt, ist natürlich die keine Ahnung von Gaming hat, ne?
Ja.
Ich zock nicht, ich habe keine Ahnung und so ganze Zeit. Erstmal das ist thematisiert und sie wird ganze Zeit so mit Sprüchen gedisst und dann aber nimmt sie halt einen Controller und ist halt sofort drin und zockt halt wieder eins. So. Das ist alles
wieder, naja, das aber ist ganz ehrlich, wenn du schon mal gegen Noobs in ein Fighting-Game gespielt hast, die noch nie einen Controller in der Hand hatten, die machen dich auch fertig in der ersten Runde.
Ja, das stimmt, ja.
Und Mario Kart und Mario Party
auch. Dass sie das da vielleicht kann, ist gar nicht das, was ich sagen will. Das ist ja sogar gut. Ich meine, das zeigt einfach nur, jeder kann zocken. Das ist keine Wissenschaft. Aber natürlich, dann ja dieses Ding rauszuholen, ach, hier, guck mal, die Blonde, die wir auf dem Friedhof aufgelesen haben, ach, die hat ja keine Ahnung von Zocken. So, das ist, ach, komm, Leute. Mhm.
Und wie unangenehm war eigentlich diese Toilettenszene?
Ja.
Die viel zu lange geht.
Zu unnötig. Das ist wieder so ein Uwe Boll-Moment gewesen.
Mit dem Papier, ne? Ja.
Ja, mit dem Dialog durch die Toilette, während sie auf dem Pott sitzt, habe ich auch mega
klassisch. Und dann lässt du die Tür auf, ne?
Ja, möchte mich auch immer unterhalten, wenn ich auf Klo sitze, mit anderen Menschen im Flur.
Ja, während deine Freundin nebenan sitzt.
Ja, super.
Ja, weiß er nicht genau in dem Film, wer seine Freundin ist und wer nicht.
Ja, das stimmt.
Es ein paar Minuten weiter ballern die sich mittlerweile durch das Game, weil das Spiel kein Adventure mehr ist, sondern, wie wir schon angekündigt haben, plötzlich ein Ego-Shooter mitten auf einem Friedhof ist dort. Fand es auch so lustig, die New York Times oder so, die waren das nicht, irgendein Blog war das, die haben geschrieben, dass das Spiel so interessant aussieht, dass man direkt selber Bock hat, das zu spielen. Hat ich irgendwie zu keiner Sekunde, muss ich gestehen, aber okay. Die Spielfigur von Hutch Boss, wie war noch gleich sein Name?
Miller Banks.
Miller Banks, genau. Die wird dann eben, wie wir als Zuschauer vielleicht schon wissen, weil es wird ja schon ein bisschen geredet über diese Figur dort und diese böse Frau und so weiter. Und wenn nicht, stellt es sich zumindest später raus, von Elizabeth Bathory getötet. Die berühmte Lady Bathory, die Blutgräfin aus Ungarn, die ja, glaube ich, ich müsste mich jetzt irren, ich glaube 39, das Blut im Blut gebadet hat von 39 Jungfrauen, glaube ich, um selbst sich zu verjüngen oder um den Alterungsprozess zu stoppen. Und die spielt jedenfalls die Antagonistin in diesem Spiel, wie wir dann später erfahren werden, wie wir aber hier auch schon gleichzeitig sehen. Aber viel wichtiger ist noch, und deswegen hatte ich vorhin schon angekündigt, dass sich Konami vielleicht doch eingekauft hat, in dem Spiel, das Phineas rausgefunden hat, André, wie man die Zombie-Beute in dem Spiel auszieht, quasi in Nacktcheat.
Ja.
Einlöst.
Natürlich müssen sie das einbauen, denn der Traum eines jeden Modders und Patchers in den 2000ern war natürlich, sein Lieblingsgame zu cracken, damit es einen Nacktpatch gab, sei es Tomb Raider oder was auch immer.
Sims.
Heute noch die Sims, natürlich immer groß im Rennen, Hauptsache erstmal alles nackt machen. Und so ist es auch hier, wird nämlich ganz gewieft schnell der Konami-Code eingegeben. Der Konami-Code ist ein legendärer, eine Tastenabfolge, die es quasi in jedem Konami-Spiel gibt. Das haben sie quasi immer eingebaut, du kannst den halt eingeben, es passiert dann immer irgendwas im Spiel. Und der wird halt hier referenziert und sie haben rausgefunden, dass man mit dem Konami-Code natürlich hier die Zombie Frauen entkleiden kann, wie es ein paar pubertierende Teenies, die keine Teenies sind, natürlich tun.
Ja, die Session wird auf jeden Fall dann erstmal für den Abend beendet und für Miller Banks, also dem Chef von Hutch, den sogar im wahrsten Sinne des Wortes, denn er wird auch wie im Spiel in der Realität von dieser mysteriösen Frau umgebracht und da muss ich sagen, war ich doch schon ein bisschen enttäuscht. Also ich hatte den Film ja vorher schon mal gesehen, hatte aber jetzt an die Todessequenzen keinerlei Erinnerung mehr. Das war schon echt, also selbst für PG-13-Verhältnisse, echt unspektakulär, ungruselig und vor allem einfach offscreen, wie so oft in dem Film, ne? Dass man einfach in den Mordsequenzen, und darum geht's ja immer im Slasher, einfach nicht zu sehen gab. Ne? Keinerlei Schauwerte, null Gewalt, kein Grusel, irgendwie, weiß ich nicht, also da haben sie irgendwie vergessen, in diesem Horrorfilm diesen Horrorpart zu installieren, im wahrsten Sinne des Wortes, Pascal.
Ja, absolut. Also das ist ja halt, ne, auch in der Nicht-PG-13-Fassung ist das ja halt auch nicht wesentlich blutiger. Deswegen, ja, das stimmt. Da fragt man sich dann halt auch tatsächlich, warum gerade dieser Film dann so zu so einem Schnittopfer wurde. Aber die Antwort ist halt wahrscheinlich Disney. Nichtsdestotrotz, ja, ist das leider halt wirklich, also so auf dieser Slasher-Komponente, also irgendwie irgendwas krampft da bei mir auch immer, wenn ich höre, dass das ein Slasher ist oder wenn ich das jetzt in der Vorbereitung dazu gelesen habe, weil ja klar, ich verstehe schon warum, ist auch irgendwo richtig, aber ist dann halt schon auch immer, wenn ich es aus der Perspektive mir anschaue, halt nochmal enttäuschender. Ich möchte den irgendwie eigentlich immer eher als was anderes wahrnehmen, als irgendwie so einen komischen, kuriosen, anderen Horrorfilmversuch, weil jetzt wirklich die Kills sind, da ist halt leider, ich überlege gerade nochmal, aber nee, mir fällt da nichts ein, was, also weder irgendwie einfach nur intensiv, und aber auch überhaupt nicht kreativ ist. Nee. Wo ich ja sonst dem Film jetzt durchaus mal zugestehen würde, dass da immerhin jemand mal die Idee hatte, mal Sachen anders zu machen und irgendwie was Kreatives machen wollte. Aber dann spätestens bei den Todessequenzen halt da auch die Kreativität schon wieder ausgegangen ist.
Ich habe übrigens noch rausgefunden, dass der Film tatsächlich, also ich habe die Credits noch mal zu Ende geguckt gestern und dass McG den mitproduziert hat.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Und das erklärt natürlich auch wieder so einiges. Es gibt dann
im Film... Ich hatte direkt Babysitter-Flashback.
Ja, und das ist ja noch dein harmlosester Film. Es gibt dann natürlich die obligatorischen Ermittler, die der ganzen Sache so ein bisschen nachgehen. Und auch Hutch, unsere Hauptfigur, stellt erste Vermutungen auf, was da los ist. Und er kommt, warum auch immer, auf die Idee, dass das Spiel etwas mit den Geschehnissen zu tun haben könnte. Und das Internet gibt ihm noch recht, er hat recherchiert. Und im Film ist es dann so, dass
er hat sich
ja, sag.
Sorry, er hat sich in die Polizeidatenbank gehackt.
Ja.
Weil, wie, warum kann er das? Because.
Weil er ein Gamer halt ist, natürlich.
Ja, Gamer also, gleich Hacker.
Ja, ist doch klar. Hat halt noch die Skimaske gefehlt, dann wäre es perfekt gewesen. Aber gut, er hat es auch im Büro gemacht.
Ja, das stimmt. Dann wäre er so ein typisches Stern.de-Aufmacherbild für, ja, für, eine Hacking, ja, für einen Hacking-Artikel.
Aber der Film macht dann was Gutes. Er lässt nämlich Phineas sterben. Warum auch immer, das wird uns nicht so ganz geklärt, weil er eigentlich das Spiel gar nicht weitergespielt hat. Der ist jedenfalls mit dem Auto unterwegs zu den anderen und sieht plötzlich das Geistermädel im Geistermädel ist schon das Geistermädchen im Nebel. Und er steigt dann aus und das ist auch wieder viel zu lang, wie er einfach so immer wieder Close-up, Kamera geht wieder weg, Close-up zu seinem Kopf, wie er sich wundert, was hier auf einmal Mysteriöses passiert, nämlich gar nichts, bis dann plötzlich auf einmal so eine Pferdekutsche kommt, natürlich gesteuert von Lady Bathory, die ihn dann überfährt, mit dem Resultat, dass wir fürchterliche Effekte zu Gesicht bekommen. Aber ich muss zugestehen, einer der guten Momente des Films war Phineas raus. Das ist für mich mit Abstand noch unter diesen ganzen furchtbaren Charakteren noch der allerallerschlimmste irgendwie.
Ja, voll. Der war auf jeden Fall der, also er war natürlich auch der toxischste. Sollte, glaube ich, auch so aus Sicht der Autoren der lustigste sein, weil er halt dann ne, so der die harten Sprüche raushaut, so, boah, krass. Aber das geht halt, also geht halt spätestens jetzt gar nicht mehr auf und ich glaube auch damals wird das jetzt irgendwie nicht für die krassen Schenkelklopfer gesorgt haben, hoffe ich mal.
Er hat nur eine lustige Szene im ganzen Film und das ist, als sie reinkommen und er liegt so mit dem Kopf auf der Tastatur und du sollst denken, er ist tot, aber dabei hat er einfach nur an der Bon gezogen, kommt dann so mit der Bon wieder hoch. Da musste ja, ich kurz ein bisschen schmunzeln, weil die Idee ja, nett war, aber das war auch wirklich das Einzige, ansonsten war er einfach nur nervig.
Das stimmt. Ich habe noch zu den Effekten auch hier, nur der Vollständigkeit halber, hier war es wohl wirklich auch so, dass tatsächlich die Post-Production schon kein Budget von Disney mehr bekommen hat, um diese Effekte eigentlich fertig zu machen und das halt wirklich so der erste Draft ist. Deswegen sieht das halt echt schlimm aus, wenn er da von der Kutsche überfahren wird.
Ja, es sieht dann auf einmal wieder aus wie die Videospielsequenz, ne?
Ja, genau. Also so richtig schlecht. Also da war wohl
zumindest. Da haben sie wahrscheinlich Idee, einfach copy and pasted dann aus dem Game, ja.
Aber wie das auch so null gruselig ist, ne? Also es hat ja so einen Moment, hat ja so einen leichten Sleepy Hollow Touch mit dieser Pferdekutsche, aber es ist halt null gruselig, dieser CGI-Nebel dort, helllichtes Tageslicht, stehst halt auf einer normalen, sag ich mal, Landstraße mit dem Auto, null Atmosphäre irgendwie, also ich fand das echt super lame.
Ja, der ist ja, was den Grusel angeht, ist der Film für mich sowieso so ein komplettes One-Trick-Pony, ne? Er macht ja eigentlich fast die ganze Zeit nur entweder huscht im Hintergrund irgendwas her, aber auch dann meistens so schnell, dass du es eh kaum siehst und auch meistens in sehr weiter Entfernung huscht dann irgendwo mal der halt Lady Bathory hinten rum. Und ja, ansonsten eben wissen wir eh meist, was passiert wegen dem Foreshadowing aus dem Game entweder oder eben wie hier, es ist dann auch wirklich noch komplett dazu noch so schlecht, dass du es auch komplett nicht für bare Münze und für schockierend oder gruselig nehmen kannst, ja.
Ja. Total.
Und dann kommt ja dann diese, immerhin noch, die fand ich dann auch wieder von der Idee noch ganz nett, auch wenn sie viel zu lang war, ist diese Vogelperspektiven-Einstellung, die jetzt folgt nach dem Tod.
Ja, die aber
weißt
dann
diesen,
aber auch so
diesen Zeitraffer.
Ja, dieser Speeder hat mich halt genervt daran, das war halt wieder so komisch aus irgendwie.
Ich fand die Idee nett, aber sie war viel zu lang.
Ja.
Sie war viel zu lang. Also es ist halt eine Einstellung von oben und du siehst halt dann quasi, wie dann irgendwann halt der Krankenwagen ankommt und ja, alle da anfangen rumzuwuseln an der Unfallstelle und Leichentuch drüber und so weiter. Und das alles halt in so einem Zeitraffer, aber es dauert viel zu lang und der Anfang ist zu unspektakulär, weil da passiert erstmal eine ganze Zeit lang gar nichts, bis dann auch wirklich mehr eintrifft. Das haben sie irgendwie einfach am Stück so stehen lassen, ohne da mal ein bisschen Editing zu betreiben. Das ist auch kompletter Quatsch.
Ja, korrekt. Und dann sind ja auch die Ermittler wieder am Tatort und der eine von den Ermittlern, der startet ja dann auf einmal auch das Spiel, ne? Natürlich eben, wie gesagt, ohne das Gebet zu sprechen natürlich. Im Spiel wird dann sein Kopf quasi so Saw-artig zerlegt durch so eine Falle. Und
die härteste Szene im Film übrigens eigentlich.
Ja, aber genau, die ist ja nicht zu sehen in dem Sinne.
Nein, aber im Spiel ist sie zu sehen.
Ach so, ja, im Spiel, ja.
Im Spiel, so im Grunde, ist das eigentlich die härteste Szene, was im Film, was man genau nimmt.
Das stimmt, ja. Es passiert ihm auch in der Realität, aber wie angedeutet, im Auto passiert es dann, ist es wieder nicht zu sehen, es ist alles wieder offscreen, wir sehen nur ein bisschen Blut an seine Frontscheibe klatschen, das war's auch. Ich muss vor allem an dieser Stelle, das wäre auch verzeihbar, ich meine, wir sind ja nun hier alle auch sehr liberal, was sowas angeht, wir haben das auch oft genug hier gesagt, ein Horrorfilm muss natürlich, um ein guter Horrorfilm zu sein, kann er auch völlig gewaltfrei sein, das ist ja völlig wurscht, das ist ja nicht wichtig dafür, aber wenn er abseits dessen wenigstens dann Atmosphäre und Spannung und Grusel erzeugen könnte. Aber er ist einfach total langweilig auch, ne? Also auch jetzt schon. Ich glaube, wir sind ja nicht mal bei der Hälfte des Films, aber da hat er mich schon
vor allem will der Film ja, wie du gerade sagst, so der Film will aber ja auch andeuten, dass er hart ist. Er will ja eine gewisse Härte vorweisen, weil das in den Spielen immer schon zeigt. Weil sie gemerkt haben, okay, in den Spielszenen dürfen wir es zeigen, weil Disney es anscheinend nicht so problematisch findet. Aber sobald es dann eben dahin geht, das dann auch in, quasi in echt umzuwandeln, da muss er halt wegschneiden. Das ist dann langweilig, weil du hast es ja quasi schon mal einmal digital gesehen. Und wenn du es dann erwartest, eben auch dann in der Realität, dann zeigen sie es nicht. Und das ist halt einfach, dann ist es lahm, weil er mit der Gewalt quasi teasert und sie dann nicht ausführt. Und das ist dann einfach scheiße. Und wie du sagst, und der Rest stimmt halt auch nicht. Der Rest passt halt auch hin und vorne nicht, was Stimmung und Co. angeht. Hier noch übrigens gerade, bevor er da stirbt, also zwischen ich spiele das Spiel und zwischen der realen Szene hier bei dem Cop, ist übrigens die Szene, wo er dann in diesen GameStop-Laden da reingeht. Es ist nicht GameStop, es ist irgendein Gaming-Laden. Mit diesem Gaming-Verkäufer. Auch wieder so eine komplett banane Szene. Natürlich ist der Verkäufer da von dem GameStop ein kompletter Voll-Lollo, der irgendwie redet wie ein Serienkiller und total gestört irgendwie ist. Natürlich, weil er arbeitet ja im Gaming-Laden. Und er den halt so fragt, so von wegen so, ja, hast du das Spiel? Und er so, ey, das muss so ein Underground-Shit sein. Das ist alles so, ach komm, Leute. Ja, es ist alles so schlimm schon wieder. Er ist auch so der, wirklich der komplette, also er ist so geschrieben, wie sich Nicht-Gamer einen Verkäufer in einem Game-Laden vorstellen. Das ist ganz furchtbar.
Mhm. Ja, der ist echt. Er und die Polizisten, das sind auch so die beklopptesten Nebenrollen eigentlich im Film. Naja, es sind ja auch fast die einzigen Nebenrollen, aber da ist halt auch, ja, alles schräg, alles weird.
Kleine Live-News, Karl Dahl ist gestorben, tatsächlich. Oh. Kam gerade über den News-Ticker rein. Ja, zurück zum Film. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ach so, genau, bei dem Ermittler, der da quasi zerrissen wird, sein Kopf, oder zumindest denkbar. Die Kids treffen dann, und das ist auch wieder nur, Pascal, wenn ich mich richtig erinnere, du hast dich auch noch mal ein bisschen mit dem Schnittbericht vorhin befasst, die treffen dann auch nur in der Unrated-Version auf den echten Spieleentwickler von Stay Alive, ne?
Ja und nein, also ich habe irgendwie, also es gibt dann noch, das kommt ja gleich noch, die, was du schon gesagt hast, die von Alice Creek gespielte Figur, die ist wirklich komplett nur in der Unrated-Fassung zu sehen. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, weil dieser Schnittbericht ist lang, ich habe den jetzt auch nicht durchgelesen, weil das hilft auch niemandem, aber wenn ich es richtig verstehe, wird das dann später im zweiten Moment, wenn sie nochmal zurückkommen, ist der wohl irgendwie nochmal da.
Ah, okay.
Ich habe aber so richtig verstanden habe ich es auch nicht. Aber auf jeden Fall, du hast recht, in der Hinsicht, dass auch er hat wesentlich weniger Anteil. Und ich glaube, so richtig dieser coole Dialog, den sie dann da führen, wo er in Anführungszeichen was erklärt, der ist nicht da.
Stimmt, das macht dann, wie wird denn das in der Kinofassung eigentlich aufgelöst, wer das eigentlich ist? Weil hier wird ja für den Zuschauer ist es ja vorher schon irgendwie klar, aber für die Figuren erklärt er ja jetzt eigentlich erst den unseren Hauptfiguren, dass das Game eben von dieser Blutgräfin von Lady Bathory inspiriert ist und ja, das ist wirklich weird, okay, naja. Ja. Und deswegen gehen sie ja erst in die örtliche Buchhandlung, dort erfahren Hutch und Abigail ja erst, was es mit der Bathory auf sich hat und dass sie eben im Blut von 39 ermordeten Mädchen gebadet hat, um ihren Alterungsprozess zu stoppen. Das ist auch alles im Film auch super weird und historisch überhaupt nicht korrekt erzählt, weil sie dann auch irgendwie auch noch ein bisschen weiter vorne im Film erzählen, dass Lady Bathory irgendwie, also die Gräfin, nach Amerika übergesiedelt ist vor 200 Jahren, was natürlich Quatsch ist, weil die schon 1614 gestorben ist und das macht alles gar keinen Sinn. Aber der Film verkauft uns das irgendwie. Also der macht, ist nicht mal historisch korrekt irgendwie und nicht mal das kann er. Also das muss man eben halt auch mal anlassen dann, ne?
Ja, und auch diese Gesamtszenerie, so bis diese beiden Setpieces, die sind, also A, sind die für sich auch halt mega weird erzählt, wie gerade schon gesagt, auch bei den Spieleentwicklern. Natürlich ist das voll total der Vollfreak, der ganze Zeit mit der Lady Bathory-Schere in der Hand rumrennt und so, klar. Alles Vollfreaks, das ist ein Gamer, muss Vollfreak sein. Aber auch wie nahtlos diese Szenen aneinandergereiht sind, ohne dazwischen irgendwie eine Narrative zu haben. Er sagt so, ja, da gibt's da dieses Buchautoren, Schnitt, sie sind da. Das ist alles so. Ah, ja. Leute, das Editing in der Unread ist schon schlimm und dann haben sie es ja einfach der Kinofassung komplett rausgelassen. Das ist einfach alles total. So, was? Also wirklich auch beim Editing gar keine richtigen Gedanken gemacht, was da noch Sinn macht.
Auch, ja, aber der Dialog mit dem Entwickler, was man für den man eigentlich noch, jeder hätte ihm noch so viele Fragen gestellt.
Ja, oder da wär, ja genau, die gehen einfach sofort.
Ja,
also sie erzählen ihm das ja nicht mal richtig, was passiert ist.
Nee, er stellt ja noch mehr Fragen als die Kids.
Genau.
Er fragt sich auch, ja, wo habt ihr denn echt das Spiel her? So, berechtigte Frage.
Genau, und sie erzählen halt noch nicht mal genau, was vorgefallen ist. Sie sagen einfach nur, ja, gibt's da irgendwie mehr über diese Blutgräfin? Ja, da gibt's den Buchautoren. Alles klar, tschüss. Das ist so was.
Das ist, und genau, darum
macht's ja dann, da kommen wir auch gleich noch zu, der Spielentwickler stirbt ja auch noch in dem Film. Und es gibt überhaupt keine Erklärung, warum er stirbt. Weil, na klar, also er hat das Spiel schon programmiert, so, also eigentlich müsste er eigentlich sogar der Erste sein, der wahrscheinlich gestorben ist. Aber das macht auch alles überhaupt keinen Sinn, warum er plötzlich tot ist und so. Also alles völlig banal.
Ja, und dann auf einmal erfahren wir auch, dass das Spiel sich selbst spielt. Und das muss Oktober dann im eigenen Leib erfahren, als Lady Bathory sie quasi kopfüber aufhängt und ihr die Kehle aufschlitzt, natürlich wieder offscreen, was dann auch echt ermüdend war an dieser Stelle schon, weil du dann wenigstens denkst, komm, ja, mach mich wach, wenigstens irgendwie ein Splatter-Moment oder irgendwie was, aber nee, nicht mal im Ansatz. Also gerade so, das, ich sag mal so, das Horrorkino war ja auch ein bisschen zahmer, so Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er. Da war es ja wirklich eben, dass viele Filme eben, dass der Horror da ja wieder ins Kino kam und man da natürlich eine möglichst breite Zielgruppe ansprechen wollte und die Filme so ein bisschen zahmer gemacht hat. Aber das ist ja nun wirklich, also eine Frechheit, finde ich schon fast für einen Horrorfilm. Also da fallen mir kaum Filme ein, die zahmer sind, die aber eigentlich was Brutaleres erzählen. Also,
naja, vor allem hast du auch eben selber noch gesagt, als du die Konkurrenz im Kino benannt hast. Zur gleichen Zeit lief das Hills Have Eyes Remake, einer der härtesten Remakes überhaupt und einer der härtesten Filme zu der Zeit sicherlich, im Kino auch. Also dagegen ist ja der hier wirklich ein Kindergarten.
Ja, total. Jedenfalls müssen die Kids dann irgendwann die Gräfin von ihrem Leid erlösen und sie machen sich auf zu diesem schwarzen Turm. Da war ich dann irgendwie auch gedanklich schon ein bisschen raus aus dem Film.
Das ist meine Lieblingsszene im ganzen Film. Da habe ich so
gelacht. Erläutert das doch bitte mal. Ich habe es irgendwie nicht mitbekommen. Warum steht der schwarze Turm
auf einmal im
Garten vom Entwickler?
Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Sie reden die ganze Zeit, dass sie halt diese letzte Ruhestätte finden müssen. Da kommen sie übrigens auch einfach super random, spontan drauf, nachdem sie mit dieser mit der Autorin da geredet haben. Und sie sagen irgendwie doch so von wegen, ich weiß nicht mehr Wort für Wort, aber so von wegen, ja, niemand weiß, wo der ist und das ist halt lang verschollen und so ein Kram halt, so ein typisches Gelaber halt. Und dann plötzlich irgendwie rennen sie einmal, also dann, wie heißt der Charakter von Malcolm?
Swink.
Genau, Swink spielt ja dann das Spiel im Van auf dem Laptop weiter, während die beiden Hauptprotagonistinnen im Haus rumrennen. Und dann rafft er ja, dass er ihm quasi die Wege zeigen kann, was er machen muss.
Und dass er Gegenstände auf einmal in die Realität bringen kann. Die Brechstange.
Das auch noch.
Was?
Genau. Und Abigail findet ja diesen Geheimgang, wo sie dann auch die Leiche vom Entwickler findet. Und hier, ich vergesse die ganze Zeit die Namen von unseren. Hutch rennt dann ja quasi das Haus und so und sucht eben sucht auch irgendwas, einfach irgendwelche Hinweise.
Ich wusste es auch nicht, was der war. Also ich habe mich gefragt, was altert her jetzt? Also was machen die da jetzt eigentlich? Das habe ich nicht verstanden.
Sie suchen Dinge.
Ja.
Und sie ist auf jeden Fall in diesem Geheimraum und so weiter und dann wird sie da eingesperrt und er rettet sie ja dann durch die Hilfe eben von Swink, der quasi durch das Spiel gucken kann, wo alles ist und so weiter. Und wie du gerade gesagt hast, der kann dann plötzlich sagen, er legt eine Sprechstange im Spiel ab und plötzlich taucht sie in der Realität auf. Also auch da wieder, der Film macht wieder irgendwelche neuen Regeln auf, die vorher gar nicht erklärt wurden. Also der Film denkt sich wirklich einfach mal gerade das aus, was er braucht. Das ist wirklich sehr großartig. Ja, genau. Und danach dann, nachdem sie das geschafft haben, weil sie wird ja dann, Abigail wird fast von der Lady Bathory dann da drin ja gekillt, aber er kann sie gerade noch so retten. Dann rennen sie eben aus diesem Haus raus in den Garten. Und dann ist wieder so ein Übergangsfehler so richtig, so, weil man weiß nicht genau, wo rennt er da hin, weil da ist ja auch schon so fast so Wald.
Ja, sie laufen noch dann da wieder Richtung Straße quasi geführt zu Swings.
Genau, und plötzlich stehen sie aber vor diesem Tor.
Ja.
Und dann finden sie halt da diesen Friedhof da und gucken dann so hoch und plötzlich sieht er halt, dass da dieser riesen Turm ist. Und er so, ach ja, guck mal, da ist der Lady Bathory-Turm. Und ich denke mir so, Leute, als ob dem jetzt keiner aufgefallen ist in den letzten 300 Jahren oder was
es
irgendwie.
Ist einfach also, nur absolut bescheuert.
Absolut absurd. Also die waren ja, und sie waren ja schon mal bei dem Entwickler. Und wie gesagt, ja, dieser Turm ist, keine Ahnung, 40 Meter hoch. Das hätten sie halt spätestens da schon gesehen. Es ist alles kompletter Humbug.
Aber ich finde, der Film erzählt es auch geografisch so bescheuert irgendwie.
Total. Man versteht gar nicht, wo man ist die ganze Zeit.
Der Übergang von dem Haus zum Schwarzen Turm, auch alles irgendwie super weird, aber dann wird Swings ja auch noch irgendwie, der leidet ja quasi offensichtlich erstmal das Schicksal von Phineas und wird ja auch von der Kutsche verfolgt von Lady Bathory und stirbt scheinbar offscreen wieder. Das macht der Film allerdings geschickt, muss ich sagen. Da nutzt er quasi seine Zahmheit aus und man denkt wieder, ah, okay, sie zeigen uns den Kill nicht, wird ausgeblendet, wie sich ja später das Ganze als Irrtum herausstellt. Was noch wichtig vielleicht ist, ist, dass sie ja vorher von Oktober vor ihrem Tod noch erfahren haben, dass man die dunkle Hexe durch drei Nägel jeweils in das Herz, in den Hals und in den Kopf töten kann und danach muss ihr Blut verbrannt werden. Das ist ja noch tatsächlich ein bisschen relevant jetzt für den Showdown, der sich, wie gesagt, dann im Schwarzen Turm direkt hinter dem Haus des Entwicklers abspielt. Na klar doch. sie bewaffnen sich dann mit Wildrosen, weil logisch, ne? Und es sind dann zu dem Zeitpunkt nur noch Abigail und Hutch übrig und die beiden werden aber getrennt in dem Gebäude und Abigail wird von der Blutgräfin angegriffen und also da muss man damit aufteilen, sie wird quasi vom Geist der Blutgräfin angegriffen, während sich Hutch mit der echten im Grab liegenden Blutgräfin beschäftigt und er ihr versucht dann eben diese Nägel in ihren Körper reinzujagen, um das Böse zu besiegen. Und gerade noch rechtzeitig, bevor der Geist der Blutgräfin zuschlagen kann, kann Hutch das Ganze beenden und steckt das ganze Ding dann noch im Brand. Da gibt's ja auch noch diese Traumageschichte, seine Urangst mit den Flammen, ne? Das ist ja auch wieder so völlig weird in den Film gebracht.
Ist überhaupt nicht reingekrampft. Die ganze Zeit bekommen wir immer wieder angeteased. Oh nein, ein Feuerzeug, ich habe doch Angst vor Feuer. Ja, alles klar, Mann. Beruhig dich, es ist ein Feuerzeug.
Ja.
So, es ist halt so affig und du weißt halt von der ersten Sekunde, alles klar. Okay, am Ende gibt's Feuer. Am Ende muss er sich seiner Angst stellen und einmal von rechts nach links so an diesem Feuer vorbeilaufen, weil die Alternative ist zu verbrennen. Ich meine, okay, krass. Gut, seine Angst sich gestellt, so, ja. Es ist echt, ey.
Ich fand's auch übrigens immer noch cool, wie immer auf Tode reagiert wird in dem Film. Also, dass zum Beispiel der eine Ermittler, der Schwarze, zum Beispiel gar nicht so darauf reagiert, dass sein Kollege da gestorben ist. Und ich fand auch das, also Abigail und Hutch denken ja, dass Swing getötet wurde von Lady Bathory. Und Abigail geht zu Hutch hin, legt ihm den Arm auf, kurz patscht einmal auf seine Schulter und sagt, tut mir leid. Und dann war's das. Ja, so. Also es war nicht mal ein oh, I'm so sorry, oh, that's really hard for you oder so, sondern es war einfach, I'm sorry. Und dann geht's weiter. So, das ist so, wow, okay.
Wir lassen die auch immer alle Leichen überliegen.
Ja, also ich sag mal so, Volkstrauertag sieht anders aus.
Du musst doch mal fragen, wie, als ob sie das später auch nur irgendeinem Polizisten erklären konnten, was da wirklich passiert ist, außer dass da überall Leichen liegen. Also das ist eigentlich kein Happy End am Ende. Ja. Ich hatte noch auch ein, zwei Sachen, die ich irgendwie nochmal einfach, weil da geht so ja, viel gerne. Schief in diesen letzten 20 Minuten des Films. Erstmal diese ganze Swings steht jetzt am Van, spielt dieses Videospiel, wo er mich immer, es ist, ne, manchmal gibt's ja so diese Momente, wo Figuren im Film so dumme Dinge machen und es einen richtig aufregt. Und da hänge ich halt echt hier und hab mir so, wollte ihn schon den Fernseher anschreien, weil er dann, die haben jetzt so oft mitbekommen, dass dieses Spiel halt Quatsch macht, wenn man nicht aufpasst. Und immer wenn er dann telefoniert, geht er 5 Schritte weg vom Auto und passt halt nicht auf, dass das Spiel keinen Quatsch macht und dass er nicht stirbt im Spiel. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und ich habe nicht verstanden, warum er dann, nur weil es um das Auto dunkler wird, aber er im Spiel noch lebt, anfängt wegzulaufen. Er läuft einfach von dem Spiel weg. Zu diesen komischen Rosen habe ich nicht gerafft, weil bisher habe ich so verstanden, dass sie dann immer überleben. Egal.
Das ja, und auch dann, eben dieser Fake-Death auf dem Screen, ne? Und ach, es war alles, alles weird.
Die brauchten die Szene
halt nur, damit der Zuschauer jetzt denkt, er ist halt tot, damit er halt nochmal dann so Deus Ex Machina-mäßig ins Bild springen kann.
Genau. Ja. Ja, und dann halt diese kitschige Szene zwischen Abigail und Hutch, wenn sie da von dieser Tür getrennt sind, auch wieder viel zu lang, auch für den Film komplett, also so von der Tonalität überhaupt nicht passend. Ja, wenn man auch noch einmal kurz drüber nachdenkt, wie lange die sich jetzt schon kennen, so 1,5 Tage, ach, nee, das ist weird. Und ja, ach, das ganz, ganz viel läuft da sehr falsch am Ende.
Ja. Wollen wir das nochmal zusammenfassen, was in dem Film schief läuft? Ich würde sagen, heute macht André mal den Anfang.
Was soll ich sagen?
Danke, André.
Was soll ich sagen? Stay Alive ist schon ein sehr, sehr, sehr abstruses Werk und ich habe in meiner Kurz-Review gesagt, das ist so ein Film, den dürfte es eigentlich nur auf Papier geben. Also wenn man den Film damals gepitcht hat, irgendwelchen Executives, die hätten eigentlich sagen müssen, sag mal, habt ihr einen an der Waffel, aber es war halt McG. Und der hat gesagt, ja, ihr habt ein bisschen Money. Der Film ist wirklich einfach auf dem Papier schon komplett drüber und komplett durch eigentlich. Aber er existiert und ja, es ist halt ein Film, der dich auf der einen Seite viel zu ernst nimmt mit den Themen, die er aufmacht. Ja, also dieses Videospiel als The Ring-Ersatz, sobald du es spielst, bist du tot. Gepaart dann aber auch mit diesem eben, mit diesem übersinnlichen, ja, ich weiß auch nicht, ich finde auch dieser Slasher-Begriff, der passt nicht so richtig, weil eigentlich ist es ja auch eher so Geisterhorror. Ne? Also nur weil jemand, weil ein Geist Leute tötet, ist ja auch kein Slasher eigentlich. Also für mich ist das irgendwie kein Slasher. Für mich ist das ein übersinnlicher Horrorfilm. Und ja, er vermischt das dann aber auch mit dieser Lady Bathory-Legende, was einfach so, einfach alles so abskur ist. Das klingt so wahllos zusammengewürfelt. Ich brauche jetzt irgendwelche krassen Dinge hier in meinem Film. So, was ist denn krass? Oh, hier, Lady Bathory, die hat so viele Leute umgebracht. Passt, nehmen wir. Und ja, dazu kommt eben diese ganze Game-Thematik, die einfach, wie gesagt, seitens der Filmemacher fast schon zu ernst eingebettet ist. Sie wollen, glaube ich, wirklich videospielaffine Menschen damit abholen. Gleichzeitig ist es aber alles so, ja, nicht korrekt und so aufgesetzt wirkend eingebunden, dass es man es als eben Mensch, der mit Videospielen zu tun hat, nur den Kopf schütteln kann. Und ja, für wirklich Horrorfans gibt's ja auch nicht so viel. Der Film ist kaum gruselig, eher, wie gesagt, eher skurril, hat keine Härten, außer meistens im Spiel dann, die aber eben durch die schlechte Ingame-Grafik da in diesem Videospiel eh lächerlich wirken. Und alles, was dann eben in der realen Welt passiert, ist einfach wirklich, entweder wird weggeblendet oder es ist einfach unspektakulär. Der Grusel ist kaum vorhanden, es ist immer One-Trick-Pony, hier eine Geistererscheinung im Hintergrund und hier mal eine Fratze von CGI Lady Bathory, alles nicht cool. Und ja, und der Film dümpelt halt vor sich hin. Es gibt keine richtigen Spannungsmomente. Die Charaktere sind einem relativ egal, weil sie auch so unsympathisch sind. Und ja, man fiebert nicht mit. Es gibt auch keine Regeln. Das heißt, man kann sich, obwohl der Film eigentlich so regelträchtig sein möchte oder sollte, gerade mit dieser Spielekomponente, überlegt er sich einfach immer alles, gerade wie er es braucht. Der Zuschauer kann sich gar nicht richtig darauf einlassen oder kann keine Erwartungshaltung aufbauen, weil er einfach nie genau weiß, was der Film gerade als nächstes machen wird und könnte und mit was er jetzt zu rechnen hat, weil es so wahllos ist. Und auch da macht es eben keinen Spaß, so mitzufiebern, weil man eh nicht wirklich durchsteigt, was als nächstes jetzt Phase ist. Und ja, wie gesagt, das ist alles so zusammenhangslos und es gibt so viele alberne Szenen, dümmliche Szenen, die Dialoge sind furchtbar und also im Endeffekt ist der Film, der hält sich nur zusammen durch seine Skurrilität. Eben weil er so abstrus ist, weil du die ganze Zeit denkst so, also ich saß da Kopfschütteln die ganze Zeit und dachte mir, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und das macht ihn wiederum eben so ein bisschen sehenswert. Er hat halt so einen Unfallcharakter. So typisches, man kann nicht weggucken einfach. Und das hatte ich mir im Endeffekt dann so noch, also da hatte ich noch so einen kleinen Grundspaß, damit ich nicht eingepennt bin so quasi. Oder damit ich nicht abgeschaltet habe vor lauter Lächerlichkeit. Ja, und deswegen, also das ist kein guter Film, Punkt, das muss man leider so sagen. Er ist skurril, ich möchte sogar fast sagen, guckt ihn euch trotzdem eben mal an. Ihr habt es gehört, es gibt noch ein paar DVDs bei dem großen Online-Händler mit A für die 9 Euro. Wenn ihr wirklich mal sagt, okay, ich nehme wirklich auch jeden Rotz mit, einfach nur mal zu sehen, was es denn wirklich so da auch für skurrilen, albernen Bullshit gibt, dann nehmt ihn euch mit oder guckt euch eben doch mal die Netflix-Version an. Wie gesagt, die ist zwar 15 Minuten kürzer, aber das sind 15 Minuten des Lebens, die ihr vielleicht besser investieren könnt in Häkeln oder ein Teeservice bemalen oder so. Da habt ihr auf jeden Fall mehr von als von Stay Alive. Von daher von mir 1,5 von 5 Sternen. Die 1,5 sind echt wohlwollend aufgrund, wie gesagt, der es hat Pascal von so schön gesagt, man hat im Kern zumindest das Gefühl, hier wollte jemand mal was anderes machen oder irgendwas sich ausdenken, irgendwas Kreatives. Das gebe ich dem Film sogar irgendwie noch so. Aber diese gesamte Machart und wie sie es dann ausgespielt hat und die Figuren und alles drum und dran ist leider wirklich für die Tonne. Und von daher kann ich da wirklich nicht mehr Punkte geben für Stay Alive.
Ja, kann ich eigentlich wirklich jedes einzelne Wort unterschreiben. Aber es ist tatsächlich so, das Ganze klingt ja eigentlich so vielversprechend, ne? Zumindest als irgendwie, als stumpfe Unterhaltung oder nach Guilty Pleasure. Du hast einen Film über ein mordendes Videospiel. Ein Videospiel, das noch von der Blutgräfin höchstpersönlich von Lady Bathory handelt. Du hast üble 3D-Effekte, du hast J-Horror-Vibes, du hast Videospiel-Stereotypen und die scheinbar denkbar nervigste Filmklicke junger Erwachsener, die man sich nur vorstellen kann. Das klingt vielversprechend, aber das schafft der Film halt überhaupt nicht. Nicht mal eben zu einem Trash-Film oder irgendwie Guilty Pleasure umzusetzen. Das ist einfach irgendwie nicht mal der Bodensatz von Filmen, die ich vorhin genannt habe, wie Brainscan oder Jumanji zum Beispiel. Das ist ein richtig langweiliger, maximal dumm geschriebener und eben leider auch völlig harmloser, blutarmer Slasher. Wie gesagt, wobei man das Slasher eben schon in Anführungszeichen stellen muss, der eben so auf hip getrimmt ist für die späte, nicht für die frühe, sondern für die späte MTV-Generation, und der lässt jegliches Potenzial liegen. Das hat er, André hat es eben schon gesagt, irgendwie die Prämisse, das mit dem Videospiel zu verbinden, ist ja eigentlich cool. Also das ist eben, hatte ich ja eingangs erwähnt, ist ja nichts, was es so häufig gab, und das hat durchaus Potenzial irgendwie, aber das nutzt der Film halt überhaupt nicht. Er nimmt sich zu ernst, er ist sehr hässlich und ja, also ganz ehrlich, also wir sind ja nun wirklich auch alle drei hartgesottene Horror-Junkies, aber ich finde, gerade bei so einem Film wie Stay Alive ist es selbst wahrscheinlich uns oder mir ging es so echt schwierig geblieben, in Anführungszeichen, am Leben oder zumindest wach zu bleiben. Und am Ende war es wirklich auch wie bei anderen nur so ein bisschen dieser Autounfall-Cringe-Faktor, der den Film in Erinnerung bleiben lässt, sagen wir es mal so. Nicht mal unbedingt positiv blickt, aber er lässt ihn in Erinnerung bleiben. Man vergisst ihn vielleicht nicht, obwohl Pascal hat das Gegenteil von bewiesen, er hat ihn vergessen. Aber zumindest mir ist es irgendwie, also ich sag mal so, der ist schon so weird von dem, was er da so drin hat an bescheuerten Sachen, dass man sich daran irgendwie erinnert. Aber es ist einfach ein schlechter Film und deshalb auch von mir 1,5 Sterne. Pascal.
Ja, genau. Eigentlich habe ich dem gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich finde halt auch, der Film auf der einen Seite ist halt wirklich, wie ihr gesagt habt, er ist unfassbar kurios, einfach dadurch, dass er, wie André gesagt hat, so eine Art Unfall ist. Das ist es halt, auf Horrorebene macht er halt wirklich gar nichts. Da, ich verstehe. Ja, vielleicht ist das so für 15-, 16-Jährige, ne? So, da ist das halt so diese Kategorie Filme, die hat dann vielleicht sogar noch mal irgendwo funktioniert, weil man halt aber auch dann halt wirklich von allem so auf diese Horrorebene angesprochen wird. Da haut dich halt auch noch so der seltsamste oder trivialste Jumpscare, haut dich dann halt irgendwie noch weg und du bist halt irgendwie effektiv gegruselt oder zumindest gestresst von dem Film. Aber wenn man halt einige Horrorfilme auf dem Kasten hat, dann passiert da halt hier nichts mehr. Und das ist dann halt natürlich halt auch das, meiner Meinung nach, so das hauptsächliche Problem. Du kannst halt einem Film, der so ein unglaubwürdiges Konstrukt an Quatsch aufbaut, da müsstest du mit so viel Suspension of Disbelief, da müsstest du dem Film so viel gewähren lassen, dafür müsste der Film dich auf einer anderen Ebene so gut unterhalten, dass das überhaupt auch nur ansatzweise möglich ist. Aber das tut er ja gar nicht. Und deswegen fängt man an, darüber nachzudenken, was ist denn hier eigentlich mit dem Spiel? Und irgendwie schon alles ein bisschen blöd, ne? Und dann fällt der Film halt auch zusammen in seiner, irgendwie in dieser, ja, pseudo-inneren Logik. Nichtsdestotrotz, ich stimme irgendwo da auch euch zu. Ich finde nämlich halt auch, tatsächlich, ich würde auch tatsächlich sagen, guckt mal ruhig diesen Film. Einfach nur, weil er halt diesen Unfallcharakter hat, weil er irgendwie schräg ist, weil er seltsam ist. Wir kriegen
keine Provision dafür.
Nee, ja, genau. Also, genau. Wir haben auch keine Reflinks oder irgendwas. Ich finde halt, der Film ist auch dann irgendwie so eine Zeitkapsel für dieses Mitte 2000er.
Er ist ein bisschen New Metal, ne, der Film?
Ja, genau. Der Film ist so ein bisschen, dieses New Metal, wie du gesagt hast, späte MTV-Generation. Und da ist auch so ein schönes Sinnbild einfach dafür, wie man damals halt, wie ungeschickt man damals versucht hat, so eine Subkultur irgendwie so in ein anderes Medium zu überführen. Und dachte, man ist super clever dabei und man kann alles machen und das wird crazy und verrückt und man ist so richtig edgy dabei und Mann, ey, das wird doch schon allein, ey, die Videospielleute, die werden uns das aus den Händen fressen. Die haben doch Bock darauf, mal ein richtiges Game zu sehen in einem Horrorfilm. Das wird geil, geil, geil. Und vielleicht hat der Film deswegen damals ja auch ein bisschen Geld eingespielt.
Ich möchte, dass das irgendwo auf der DVD drauf steht. Pascal, Devils and Demons, das ist geil, geil, geil. wenn eine Blu-ray-Auflage, Neuauflage kommt von Concord, dann packen die das drauf, safe.
Jetzt ja, haben sie Grund dazu.
Ja, das ist geil, 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 finde ich ja. Gut.
Ja, also so stelle ich mir halt vor, wie man damals irgendwie da dran gegangen ist. Aber das ist jetzt ist es halt aus der Zeit gefallen und ja, spätestens jetzt ist es aus der Zeit gefallen und das ist einfach nur zum an die Stirn fassen. Es ist faszinierend. Ich gebe dem 2 von 5 Sternen. Ich finde halt, der hat dieses Schräge, dieses Kuriose. Ich weiß auch, der ist eigentlich schon langweilig. Trotzdem saß ich hier nicht irgendwie und bin eingeschlafen, weil ich dachte, okay, also irgendwo hat er mich auf dieser seltsamen Ebene dann trotzdem zumindest am Ball gehalten, weil ich wissen wollte, was kommt als nächstes für ein Quatsch. Das ist ja auch was. Also zumindest war ich irgendwie
ja, das stimmt schon. Da gebe ich ja komplett sogar recht. Aber das ist auch wirklich nur einmal. Und jetzt würde ich ihn wirklich nie wieder gucken, weil dann würde ich, weil dann war, würde ich dich einpennen, glaube ich. Oder hat, dann wäre ich genervt. So einmal skurril war okay. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber auf jeden Fall kein zweites Mal.
Nee. Ja, genau. Das denke ich auch. Oder vielleicht brauche ich wieder 12 Jahre, dann habe ich ihn vergessen. Dann gucke ich ihn nochmal.
Dann vielleicht, ja.
Das könnte ich auch sein. Ja, mein Fazit.
Ja, sehr gut. Also, schlechter Film, aber trotzdem solltet ihr euch den angucken, weil wir auch gerne mit euch ein bisschen in Social Media darüber diskutieren wollen, über den Film. Oder zumindest freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns über euer Seherlebnis berichtet, wie ihr das bei den letzten Folgen immer so schön auch getan habt. Und wir wollen natürlich auch die Konjunktur auf dem Filmmarkt ein bisschen ankurbeln. Danke, dass ihr heute wieder zugehört habt bei uns. Wir freuen uns schon auf die nächste Woche mit André, was haben wir denn in der nächsten Woche im Angebot? Können wir irgendwie einen Teaser geben? Haben wir einen Tipp? Kannst du irgendwas, können wir irgendwas verraten, ohne es zu verraten? Du kannst jetzt auch einfach Nein sagen und dann beenden wir das.
Naja, wir können wie immer sagen, checkt Social Media. Da teasern wir ja hin und wieder mal. Wie du mit deiner Disney-Referenz zu diesem Film. Aber sonst
ein paar haben es tatsächlich ja schon vorher erraten. Da war ich tatsächlich auch überrascht. Also es sind wirklich relativ viele Leute kennen den Film irgendwie. Aber das hast du ja auch gesagt, wenn Franzi den Film schon kannte und einige, Pascal hat es auch wieder erkannt. Also der ist auf jeden Fall nicht unbekannt. Und dann gebe ich mal noch einen Tipp. Wir gehen tatsächlich wieder nach Italien in der nächsten Woche zu einem unserer Lieblingsregisseure, der aber seine Crew dieses Mal, ich glaube sogar zum ersten Mal, mit in die Staaten genommen hat, um dort einen Film zu drehen. Aber um welchen Film es da genau geht, das erfahrt ihr dann über unsere Social-Media-Kanäle oder spätestens dann eben in der nächsten Episode. Wir freuen uns auf euch. Wir hoffen, ihr freut euch auf uns. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit André, Pascal und Chris. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.